Starrecast. Ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
In der heutigen Ausgabe haben wir einen ganz besonderen Gast, ein Urgestein, würde ich jetzt mal sagen, der Grünen. Hans-Christian Ströbele beehrt uns in dieser Ausgabe und noch mit mir dabei ist die Aida. Ich hätte jetzt fast gedacht, Hans-Christian, du müsstest dich nicht nochmal vorstellen, würd's aber doch ganz gerne. Nichtsdestotrotz erstmal Ladies first. Aida, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen unseren Zuhörern, weil wir haben zwar schon mal einen Podcast gemacht, aber noch nicht für den Stachelcast.
Das stimmt. Ich bin Aida Baranejad. Ich bin Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss von uns hier bei den Grünen Friedrichshain-Kreuzberg. Wenn ich nicht gerade zum geschäftsführenden Ausschuss gehöre, bin ich Journalistin. Und deswegen bin ich auch heute bei dem Podcast dabei und freue mich riesig darauf, mich mit dir zu unterhalten, lieber Hans-Christian.
Ja, bin ich wohl dran?
Ja.
Ich muss immer sagen, was war, nicht so sehr was ist. Also ich war Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg Ost. Also ein Riesenwahlkreis und bin leider 2017 ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen, weil ich dachte, jetzt bin ich doch langsam zu alt dafür.
Jetzt hast du gerade so deine Berliner Grünen-Geschichte oder ja nicht nur, aber deine Vergangenheit reicht ja noch weiter zurück und ist ja noch bewegter. Ich finde, es ist durchaus noch wert, da vielleicht, wenn du magst, noch mal so ein bisschen mit uns einzusteigen und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die, denen du vielleicht nicht wie uns ein Begriff bist, vielleicht noch mal ein bisschen so zu erzählen. Vielleicht auch, wenn nicht ganz, ganz in die Ursuppe, aber vielleicht schon richtig, richtig weit zurück, wie du überhaupt in die Politik gekommen bist. Also was hat dich und wann hat es dich in die Politik getrieben eigentlich?
Ja, das ist schon ein ganzes Leben her. Das war im Jahr 1967 hier in Berlin. Ich war da gerade mit dem Studium fertig und Referendar. Und es formierte sich langsam die außerparlamentarische Opposition. Eine der treibenden Kräfte war der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der SDS. Und ich war eigentlich nur ein interessierter Zeitgenosse und eben Rechtsreferendar. Also jeden Tag bei irgendeinem Gericht oder beim Staatsanwalt zur Ausbildung. Und ich wohnte in der Nähe vom Kurfürstendamm in Berlin. Und habe da mitbekommen, dass da immer wieder Demonstrationen stattfanden. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mich sehr dafür interessiert. Und nach dem 2. Juni 1967, also dem Tag des Schah-Besuchs in Berlin und der Großdemonstration, die da stattgefunden hat, und am Abend dieses Tages wurde ein Student von der Polizei erschossen. Von der Seite her in einer Menge stehend mit einem gezielten Pistolenschuss eines Kriminalbeamten. Da habe ich mich dann drum gekümmert und habe die Nacht über mit vielen anderen darüber diskutiert. Und da hieß es erst in den Medien, die bösen Studenten hätten einen Polizisten erstochen. Aber das war nicht wahr, sondern es war eine umgekehrte Vorstellung. Und am nächsten Tag fielen alle Medien über die Studenten her und der damals regierende Bürgermeister beschimpfte sie, die Chaoten, die hätten den Tod verschuldet. Und das hat mich damals so empört, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich auf der Seite der Studenten der außerparlamentarischen Opposition. Und da bin ich in das Anwaltsbüro, damals von dem APO-Anwalt Mahler, eingetreten und habe von daher an auch nicht nur die aufmüpfigen Studenten und Lehrlinge, die damals auf der Straße waren, verteidigt, sondern eben auch war Teil der Bewegung und habe an fast allen Demonstrationen auch mitgewirkt. Und dann ging mein politisches Engagement los. Das war dann so intensiv, dass ich 2 Jahre später schon Marxismuskurses hinter mir hatte und viele Demonstrationen und voll davon überzeugt waren, dass wir in Deutschland die Revolution brauchen. Und die war aber über die Straße nicht zu machen. Jedenfalls kamen wir nicht voran. Wir haben viel demonstriert, manchmal jede Woche. Aber das lief sich, dann zerlief sich etwas. Und da kamen dann die einen auf die Idee, wir müssen in die Institutionen gehen, unsere richtige Politik auch in den Institutionen vertreten. Also in den Büros, an den Arbeitsplätzen, in den Fabriken, aber auch in den staatlichen Organen. Und andere, ganz wenige andere, haben gesagt, dann ist nur der bewaffnete Kampf. Und damit fing dann so richtig mein Engagement als Strafverteidiger, als Rechtsanwalt an, weil ich dann mein ganzes Leben, muss man wirklich sagen, sehr intensiv in die Verteidigung damals der Gefangenen aus der RAF, die dann wenige Zeit später verhaftet worden sind, im Jahr 1970 und 72, da habe ich mich dann sehr engagiert, um nicht nur um ihre Rechte zu verteidigen, sondern auch um ihre Gesundheit, ihr Leben zu verteidigen. Und das hat mich jahrelang umgetrieben, bis ich dann selber auch verhaftet wurde und angeklagt wurde, weil ich angeblich die RAF im Gefängnis unterstützt hätte. Aber ich will das jetzt gar nicht alles im Einzelnen erzählen. Das wird mehr als Abend füllen, sondern wir wollten uns jetzt ja auf den morgigen oder übermorgigen Tag konzentrieren,
genau.
Auf den 1. Mai.
Genau, das ist das Stichwort. Aber ich finde, die Brücke ist eigentlich eine schöne. Du hast ja gerade so den Weg über die Demonstrationen zu deiner Politisierung. Und der 1. Mai ist ja an sich der Tag, wo es auf die Straße geht. Jetzt, Aida, du warst da aber gerade, wolltest noch mal ansetzen zu einer Frage, habe ich gerade vorhin mitbekommen.
Genau, ich wollte da direkt einsteigen, weil du eben von Straße und Demonstrationen gesprochen hast. Lass uns doch gleich einsteigen in das Thema der heutigen Sendung, sag ich mal, dem 1. Mai. Friedrichshain-Kreuzberg ist ja da jedes Jahr wieder ein Hotspot. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal bei der revolutionären 1. Mai-Demo warst und wie das hier in Friedrichshain-Kreuzberg, beziehungsweise erst nur Kreuzberg und später Friedrichshain-Kreuzberg, sich über die Jahre verändert hat mit dem 1. Mai und der Walpurgisnacht?
Also man muss ja wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer jedes Jahr am 1. Mai Demonstrationen in Ostberlin. Das war dann meistens eine Parade mit einer Demonstration manchmal. Und in Westberlin demonstrierten die Gewerkschaften, die aber sehr, sehr angepasst und sehr wohlgesetzten Worten versuchten, gewerkschaftliche Forderungen eben nach vorne zu stellen. Da bin ich eigentlich nur zweimal so gewesen, um mir das anzugucken. Dann aber nach 1967, als die APO dann da war, also dann im nächsten Jahr 1968, gab es ab dann immer linke Demonstration auf, also die Gewerkschaftsdemonstration, deren Mitgliederzahl schrumpfte zusammen und die linken Demonstrationen, manchmal gab es auch zwei von unterschiedlichen linken Gruppierungen und manchmal eine. Also wo ich immer hinging, das waren die undogmatischen Linken. Es gab dann aber auch dogmatische Linke, also Maoisten zum Beispiel, die demonstrierten im Wedding. Und wir demonstrierten, wo wir immer demonstrierten, Charlottenburg, Wilmersdorf, da oder auch hier im Moabit. Und wir angemeldet wurden die Demonstrationen damals, die 1. Mai-Demonstration, mehrfach von der einzig linken Gewerkschaft, das war die GEW, die auch den Wagen stellte, den Lautsprecher und die Technik stellte. Und von da ab gab es dann also auch immer eigentlich an jedem 1. Mai linke Demonstration. Und dass sich das dann nach Kreuzberg verlagert, das kam erst später, viel später. Und da habe ich natürlich an den linken Demonstrationen überwiegend immer teilgenommen, aber an denen, die dann in Kreuzberg waren, das müssen insgesamt fast 20 Jahre gewesen sein, war ich dann bei jeder dabei, bis auf einmal, als ich irgendwie nicht in Berlin war und das sehr bedauert hat, dass ich das auslassen musste. Das heißt, ich habe auch mitbekommen, die Auseinandersetzung, mit denen das dann häufig verbunden war, weil es war ja immer eine jeweils politische Situation. Das war entweder war gerade vorher oder nachher irgendein US-Präsident in Berlin und da gab es große Proteste wegen des Vietnamkriegs dagegen und das setzte sich dann fort am 1. Mai. Oder es gab die Häuserräumungen, dann war natürlich die 1. Mai-Demonstration auch eine, wo alles auf der Straße war, zu einer Demonstration, um die Hausbesetzer auch zu unterstützen, auch politisch zu unterstützen. Die wurden immer größer dann. Kreuzberg war ja der Mittelpunkt der Berliner Gegenden, also Kieze, wo Häuser besetzt waren, wo auch die Häuserauseinandersetzungen waren, also weil die dann geräumt wurden und hin und her und so. Da war ich auch engagiert. Und wir haben dann bei den ersten Mai-Demonstrationen wurden die Themen immer aufgenommen. Und die Demonstrationen wurden immer größer. Und in Kreuzberg war praktisch am 1. Mai kein Durchkommen mehr. Der Kreuzberg war so zu, dass man dann gar nicht mehr wusste, wo sich die Demonstration sammelte. Und viele dieser Demonstrationen gestalteten sich dann im Laufe des Abends und im Laufe der Nacht auch gewalttätig. Da hatte sehr viel mit zu tun, auch die Polizei, weil die Polizeistrategie damals noch nicht die war der Deeskalation, sondern der Eskalation. Wir, vor allen Dingen dann auch nach Gründung der Grünen, setzen uns immer dafür ein, dass die Demonstrationen stattfinden können und dass die Polizei nicht eingreift, dass die Polizei nicht einkesselt, weil da vielleicht die Route nicht ganz genau eingehalten worden ist oder irgendwelche anderen Ordnungswidrigkeiten begangen wurden oder auch dann aus der Demonstration Steine geworfen wurden. Wir haben versucht, das immer irgendwie runter zu organisieren. Ich war dann auch irgendwie mitgemacht und bin dann manchmal auch zu Polizeioffizieren hingegangen und habe gesagt, es ist doch völlig unsinnig, dass sie da die Straße sperren. Dann läuft das da alles zusammen, dann eskaliert das da nur, lassen die Leute doch weiterlaufen und so, das hat die Polizei nicht gemacht, bis sie dann irgendwann gelernt haben, dass diese sogenannte Deeskalationsstrategie, dass die Polizei überall da nachgibt und flexibel reagiert, wo das vertretbar ist, bis das dann also zum allgemeinen Gebrauch wurde. Und wir haben in Kreuzberg dann auch am 1. Mai angefangen, Feste zu organisieren. Zunächst nur auf dem Marianenplatz. Das war aber dann nach einem ganz inneren Kreuzberg, also vor allen Dingen SO 36, wo die Leute dann auf die Straße gegangen sind und getanzt haben und viel Musik war. Und um möglichst den Tag möglichst friedlich zu gestalten, wurde dieser Festcharakter immer mehr ausgebaut. Viele Autonome fanden das gar nicht gut und haben dann gesagt, wir demonstrieren dann abends nach Einbruch der Dunkelheit, meistens so ab 18, 19 Uhr und liefen dann mit der revolutionären Demonstration, so hieß die ab dann, entweder durch Kreuzberg oder durch die Nachbarbezirke. Also in den letzten Jahren auch dann durch Teile von Neukölln und dann wieder zurück nach Kreuzberg und endete meist dann am Kottbusser Tor, also an dem großen Platz. Ich war da immer, wie auch bei den Demonstrationen vorher, hier in Berlin, also schon von den APO-Demonstrationen bis zu den späteren Demonstrationen gegen natürlich den Vietnamkrieg, aber auch gegen Atomkraft und Ähnliches, immer in so einer Doppelfunktion. Das war auch beim 1. Mai so. Auf der einen Seite war ich irgendwie Politiker und Rechtsanwalt. Ich beobachtete alles und bin auch immer möglichst zu den Brennpunkten, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, des Demonstrationsgeschehens dann hingeradelt oder gelaufen. Manchmal konnte man nicht mehr radeln. Dann musste man dahin laufen, um mir das anzugucken. Und soweit das so eine Zivilperson machen kann, also auch irgendwie dafür zu sorgen, dass es nicht eskaliert. Und auf der anderen Seite wollte ich aber natürlich auch an den Demonstrationen teilnehmen und war dann auch mehrfach dann oder zwischen rein dann auch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde innerhalb der Demonstration, bis es dann wieder hieß, jetzt wird das vorne von der Polizei angehalten, der Demonstrationszug, und da kommt es zu Auseinandersetzungen, dann bin ich aus der Reihe und wieder nach vorne, um da zu gucken. Dieses Beobachten, das habe ich unter anderem auch deshalb gemacht, weil ich sehr viel mit den Folgen dieser Demonstration juristisch zu tun hatte, weil ich Leute verteidigt habe, die da angeklagt wurden, weil sie da gewalttätig gewesen sein sollen oder Widerstand geleistet haben oder eine Maske getragen haben oder sonst irgendwelche Unregelmäßigkeiten, Ordnungswidrigkeiten oder Strafbaren haben sich zur Schulde kommen lassen. Und ich konnte dann, wie bei vielen anderen Demonstrationen, auch immer mit dem Sachwissen des Anwalts, des Strafverteidigers da reingehen. Ich hatte das ja selber erlebt und wusste auch meistens, wie es angefangen hat, warum es eskaliert ist und so weiter. Das war für meine Verteidigertätigkeit immer sehr nützlich. Und ich kannte deshalb auch viele und die Polizei kannte mich. Die haben mich dann auch immer da durchgehen lassen, durch die Reihen, schon in der Zeit, als ich noch nicht Bundestagsabgeordneter war, als Rechtsanwalt. Auch da kannten mich viele auch aus den Prozessen, aus denen, wo die mal als Zeugen auftraten und ich dann die hochnotpeinlich befragt habe, ob sie nun wirklich auch die Wahrheit sagen und sich widersprechen. Also das war meine Demonstrationserfahrung, als ich dann 1998 im Bundestag gewählt wurde, war ich natürlich noch zusätzlich Bundestagsabgeordneter und hatte einen Abgeordnetenausweis und hatte dann in der Regel mit Ausnahmen, wo dann die Polizei absolut dicht gemacht haben, immer nach einigen Verhandlungen durfte ich da dann auch in die gesperrten Bereiche rein und mir das auch von der anderen Seite angucken und zu versuchen, da, wenn es eskalierte, irgendwie da ein bisschen regulierend einzugreifen. Das ist natürlich nicht immer gelungen, aber ich erinnere mich das eine oder andere Mal, wo die Polizei dann doch die Straße freigegeben hat und dann die Demonstration weiterging und es nicht zur Auseinandersetzung gekommen ist, wie sonst da an dieser Stelle vielleicht gewesen wäre. Das ist so meine Erfahrung. Ich war auch in den letzten Jahren noch, also auch noch dann, als ich 2017 aus dem Bundestag raus bin, war ich auch noch bei einer Demonstration, aber allerdings war ich da schon etwas nicht mehr gut zu Fuß und stand ich nur noch am Rande und habe dann die revolutionären Demonstranten gegrüßt und viele haben mich auch zurückgegrüßt, also ich wollte auch da dabei sein, aber konnte nicht mehr mitgehen, weil das die manchmal rannten ja auch, also es war ja auch eine sehr bewegliche Demonstration. Das ist so zusammengefasst meine Erfahrung. Und in den letzten Jahren gab es dann die großen Feste auf dem Mariannenplatz, wo die Grünen dann auch lange Zeit Stand hatten, in den letzten Jahren dann nicht mehr. Und wo es so voll war, dass man sich in den Straßen ja, also bevor die Demonstration anfing, überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Also da muss man mühsam zwischen den verschiedenen Gruppen und Leuten und Gedränge irgendwie da durchgehen. Aber ich war immer dabei, ich fand das interessant und habe mich mit vielen unterhalten und kannte natürlich auch viele, kannte die ganzen Gegenden dort. Und das misse ich sehr.
So aus meiner Wahrnehmung und vielleicht auch reflektiert mit deiner Erinnerung, der 1. Mai hat ja, so sehe ich das, sowohl nach außen hin das Bild von Kreuzberg geprägt, also die Wahrnehmung, was ist denn Kreuzberg und wie ist das so in Kreuzberg, war für viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht direkt in Kreuzberg leben oder gelebt haben oder das als Berliner vielleicht ein bisschen mehr kennen, auch so ein Sinnbild, wie es da so ist. Und umgekehrt hat vielleicht auch Kreuzberg den 1. Mai geprägt. Wie siehst du so dieses Verhältnis der Beeinflussnahme von sowohl dem Bezirk und den Menschen, die in Kreuzberg gelebt haben, auf den 1. Mai und umgekehrt der 1. Mai auf den Bezirk und vielleicht auch die Wahrnehmung von Kreuzberg außerhalb von Kreuzberg?
Ja, also erstens muss man wissen, das war natürlich immer das Ereignis für viele, die in Kreuzberg wohnten, auch welche, die da gar nicht mit demonstrierten und auch mit dem politischen Geschehen relativ wenig zu tun hatten. Die feierten da einfach. Es war ja in den letzten Jahren, waren, glaube ich, sechs, sieben Becken waren, war dann auch Musik, waren spielten Bands auf einer Bühne. Und vor allen Dingen viele Kreuzberger, die haben auch den Tag genutzt, um ein bisschen Einnahmen zu bekommen. Die stellten einen Tisch einfach vor das Haus, verkauften da Bier, Bierflaschen, die sie irgendwie vorher gehortet haben, und Essen, selbstgemachtes, viele auch türkisches Essen und arabisches Essen. Also es war auch immer, wenn es nicht so voll gewesen wäre, dann hätte man das fast genießen können. Also gerade so Oranienstraße und Umgebung in Richtung Platz. Und es war auch ein großes Ereignis für die anderen Bezirke Berlins. Also es kamen viele, wenn man mit denen geredet hat, wo kommst du her, das waren überhaupt keine Kreuzberger oder auch da aus der Nähe nicht. Die kamen irgendwo aus Marzahn oder kamen sogar aus Brandenburg. Also die ersten Mai-Demonstrationen waren auch ein großes Treffen in Berlin, weil auf der anderen Seite, auch bei der Polizei war es so, dass mehr als die Hälfte der Tausenden von Polizisten, die da eingesetzt wurden manchmal oder fast jedes Jahr, die kamen aus Westdeutschland, die kamen also aus Nordrhein-Westfalen, die kamen aus Hamburg, die kamen aus Bayern, sodass dann in Berlin Straßen abgesperrt wurden und Bayern, die da standen, überhaupt nicht wussten, wo sie da eigentlich stehen und wo es hier weitergeht und sich ortsmäßig überhaupt nicht auskannten. Man konnte das immer schon erkennen, wo die herkamen, an ihren Fahrzeugen, also mit denen, die da angekarrt wurden. Das waren natürlich dann welche mit einer bayerischen Nummer und einer bayerischen Beschriftung. Sodass das auch ein, man muss sagen, multikulturelles natürlich sowieso, weil Kreuzberg ist ja multikulturell, aber auch aus allen deutschen Landen, muss man sagen, und auch aus allen Gegenden in Berlin kamen da die Leute. Was die da eigentlich schön fanden daran, das habe ich auch nie begriffen. Also da war einfach was los und es war aber dann nachher so voll, dass man eigentlich gar nicht sagen konnte, dass man also jetzt viele Leute treffen konnte. Wenn ich mich da verabredet habe, dann war das immer sehr, sehr schwierig. Und als das Zeitalter des Handys dann anbrach, da konnte man sich manchmal dann über Handy dann verabreden, kommst jetzt dahin und dann sehen wir uns da an der und der Ecke. Schon das war schwierig genug, aber manchmal brach auch das Handynetz zusammen, weil das vor allen Dingen am Anfang, als das noch nicht so toll war, dass man gar nicht mehr telefonieren konnte. Also dieses Kreuzberg, der Kreuzberger 1. Mai ist zu einem Symbol der Ausgehen. Meistens war das Wetter auch gut. Ich erinnere mich an wirklich verregneten 1. Mai eigentlich gar nicht mehr, aber es hat sicher auch mal gegeben. Das Wetter gut, es war manchmal sehr kalt, dann vor allen Dingen abends dann, wenn man da rumstand oder nach der Demo auch guckte, was passiert jetzt noch, dass man dann auch, dass es dann kalt wurde. Also erinnere ich. Ich bin da manchmal sogar, habe mich dann noch mit Freunden getroffen. Wir sind da irgendwie in der Oranienstraße zwischen Rhein in der Kneipe gegangen, haben da gegessen und so. Also Es war ein großes Ereignis, vielleicht vergleichbar mit dem, was, da war ich nie, aber was ich gehört habe mit dem Münchner Oktoberfest.
Ja, also ich habe eine Zeit lang in München gelebt und war auch auf dem Münchner Oktoberfest. Ich würde jetzt ungern das Maifest und den 1. Mai in Kreuzberg mit dem Münchner Oktoberfest.
Ich meine jetzt mit der Mischung, der nur dass hier sehr viel mehr Polizei auch da war.
Ja.
Das ist beim Oktoberfest, glaube ich, nicht der Fall. Oder jedenfalls geht da dann mit Zivil und sitzen selber am Bier.
Nee, also wenn ich das jetzt vielleicht mal so reflektierend aus den Erlebnissen auch auf dem Münchner Oktoberfest und den in Kreuzberg im 1. Mai und den Maifest vor allen Dingen der letzten Jahre, so merkt man doch schon, dass die Menschen, die da nach Kreuzberg kommen und die Arten, wie sie aufeinander stoßen und miteinander sind, ist eine sehr viel, ich würde es jetzt vielleicht mal so freigeistigere, also da treffen sich so ein bisschen andere Leute mit einer anderen Einstellung als in diesem Oktoberfest, was, man könnte es jetzt vielleicht sagen, ja, da wird Alkohol getrunken und da wird Alkohol getrunken, aber das hat einen ganz anderen Charakter und man merkt, dass die Leute, glaube ich, auch so eine andere Einstellung zu den Dingen, zum Leben, zum Multikulti, zum Zusammensein, zur vielleicht auch Freiheit, künstlerischem Ausdruck und haben, als es auf dem München Oktoberfest der Fall ist.
Wahrscheinlich. Ich sage ja, ich war nie da, aber ich habe das im Fernsehen gesehen. Oder er hat mir berichten lassen, dass die Leute dort irgendwie 3 Tage lang nur durchsaufen.
Jetzt ist der 1. Mai ja, so auch aus meiner Erinnerung, hat er so Wandel durchlebt von, also meine aktiven Erinnerungen sind dann eher das, was den 1. Mai wahrscheinlich berüchtigt gemacht hat, also diese großen Ausschreitungen, die irgendwann Mitte der 80er, das ist so aktiv, woran ich mich so ein bisschen erinnere, also da war ich halt ein Kind, Jugendlicher, im Teenager-Alter langsam übergehend, was dann halt auch über viele Jahre immer es geprägt hat, also da sind Ausschreitungen, da eskaliert es, was dann halt zwar eine Zeit lang, aber auch immer noch sehr unter einer politischen Zielrichtung war, also die Demonstrationen waren halt von politischen Forderungen geprägt, was dann gefühlt und glaube ich auch für die meisten Kreuzberger dann auch so war, irgendwann so ein bisschen gekippt ist, dass es so ein bisschen Krawalltourismus, ich glaube, auf allen Seiten gab, sowohl die Leute, die dann halt nach Kreuzberg gekommen sind und diese Eskalation verursacht haben, waren überhaupt nicht mehr Menschen, die mit den politischen Themen, die da bei der 1. Mai-Demo auf die Straße gebracht worden, sich identifiziert haben oder irgendwas davon wussten oder damit zu tun haben wollten, sondern sie wollten halt nur den Krawall. Und teilweise, weil du vorhin die Münchner die bayerischen Polizisten angesprochen hast, also es gab durchaus, habe ich so mitbekommen, damals bei uns immer so die Wahrnehmung, dass gerade die bayerischen oder die Polizisten, die aus den anderen Bundesländern nach Berlin kamen, für sie es auch so ein Happening war, weil da knallt es halt mal so richtig und die sich dann auf eine gewisse Art und Weise auch darauf gefreut haben und das durchaus auch mit forciert haben und gewollt haben, dass es da knallt. Und so kamen sich da auf so zwei Seiten Leute, die einfach weniger Lust an einer politischen Auseinandersetzung hatten, sondern eher an einer physischen Auseinandersetzung. Hast du das auch so
wahrgenommen? Ja, aber das... Also in den letzten Jahren war das sowieso nicht mehr. Also dieses ja, Maifest selber, da ist so gut wie nichts passiert. Das war weniger. Und diese revolutionäre Demo, die dann am Schluss dazu in den Abendstunden war, das war ja was, das war dann, sagen wir mal, noch der alte 1. Mai. Aber auch ein bisschen nicht mehr ganz so wirklich von unten kommt, sondern da trafen sich eben viele. Und ich habe ja viele, es waren ja nicht immer alle verbunden, man konnte ja viele auch erkennen. Da waren auch welche dabei, die von denen man gesagt hat, was, die machen da auch mit. Das halte ich gar nicht für möglich. Also jetzt gar nicht, also einfach als sie aus Bevölkerungsbereichen waren, die also keine Häuser besetzt haben oder irgend sowas, sondern einfach mal was ganz anderes erleben wollten und vielleicht auch eine radikale Kritik in Plakaten, in Sprechchören, wie auch immer bei Demonstrationen zum Ausdruck bringen wollten, eben eine politische Richtung dem zu geben. Aber man muss da sehr unterscheiden zwischen dem Fest was da in allen Straßen auf dem Marianneplatz und auf dem Oranienplatz stattfand und dieser Emo, die dann am Abend gewesen ist. Auf dem Marianneplatz hat man immer noch versucht, auch von Parteien auf dem Podium noch politische Reden zu halten, aber das haben nur wenige wahrgenommen, glaube ich, einmal, weil es so voll war und weil sich da, auch weil so das große Interesse jetzt, die Welt erklärt zu bekommen, da nicht das Bedürfnis war. Aber dass sie nur alle Krawall machen wollten, das stimmt auch überhaupt nicht. Sondern auch selbst von denen, die dann nachher demonstriert haben, das waren ein Teil, gab es da immer. Mich hat natürlich auch immer interessiert, wie fing das an eigentlich? Wie kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen? Und das war ja am Anfang so, also lange Zeit so, als das noch zusammenfiel, Fest und Demo, dass dann mitten am Kiez, also irgendwie am Heinrichplatz, irgendwelche Jungen plötzlich anfingen, irgendwelche Steine gegen Fensterläden zu werfen, aber ganz wenige, und dann es wurde irgendwie die Polizei von irgendjemandem dahin gerufen, und dann kamen die sofort in voller Rüstung an, wussten überhaupt nicht, was eigentlich passiert war, hatten wohl den Auftrag, die Leute da auseinanderzutreiben und wegzutreiben, und wussten gar nicht, dass da jetzt nicht, sagen wir mal, Tausende oder Zehntausende Gegner da waren, sondern dass das irgendwie von einer kleinen Gruppe gewesen ist, die aber längst schon nicht mehr da war, sondern woanders war, sodass auch viele der Gewaltauseinandersetzungen sich dann so eskalierten, dass dann Leute von dem Einschreiten der Polizei, was sie als völlig unsinnig und unpassend empfunden haben, erregt wurden und dann gesagt haben, das lassen wir uns hier nicht gefallen. Aber dass die jetzt da hingegangen sind, um Steine zu werfen oder zu knüppeln, mag es gegeben haben, aber das war nicht, es war weder auf dem Fest schon gar nicht, aber auch bei der Demo nicht der Fall. Da waren immer, ich würde mal schätzen, ja, 2/3 oder mehr, die sich da gar nicht beteiligt haben, die auch am Ende dann sich relativ schnell in den Straßen verteilt haben und weg waren. Also natürlich wurde in den Fernsehsendungen, in den Berichten und so weiter darüber berichtet und weniger über das, was eben nicht gewalttätig war und was nicht brannte. Also, da muss man einfach sehr auseinanderhalten.
Ja, das Maifest an sich war ja aber eigentlich auch so eine gewisse Gegenwehr der Bewohner des Kiezes halt auch gegen die doch durchaus schon, ich würde mal bei dem Begriff durchaus bleiben wollen, Krawalltourismus, den es da so gab. Also ich habe, ein Freund von mir betreibt den Cortex-Plattenladen in der Oranienstraße, die letztes Jahr 30-Jähriges hatten, der mir auch dann nochmal so berichtete in seinen Erinnerungen, dass sie durchaus dann jedes Jahr zum 1. Mai halt auch so den Laden verrammelt haben und aufpassen mussten, dass nicht irgendwelche Krawalltouristen, die überhaupt nichts mit Berlin und dem Bezirk und den Demonstrationen zu tun hatten, davor bewahrt haben, so, hey Leute, nicht hier irgendwie was reinwerfen und kaputt machen. Ja? Wir sind die Guten, das ist hier unser Bezirk. Und diese Mai-Fest war ja so in gewisser Weise auch zu versuchen, das mal ein bisschen zu beruhigen, zu befrieden, was ja auch funktioniert hat. Also das hat ja der durchaus alles.
Genau, deshalb ist das erfunden worden, ja.
Genau, so beruhigt und
Das stimmt auch. Also viele Kreuzberger waren dann auch genervt und waren auch von dem Maifest schon genervt. Weil es war ja, man konnte sich ja immer kaum bewegen, so voll war das dann.
Ja.
Und die waren dann, also einige haben da ihre kleinen Geschäftchen gemacht. Es wurde dann verboten und kein Alkohol ausschenken und nicht in Flaschen, weil die Flaschen auch geworfen wurden. Hat dann nur noch Becher. Aber ich glaube, ich habe da kein einziges Mal irgendwas zu mir genommen.
Jetzt ist ja dieser 1. Mai in Kreuzberg, also überall, aber vor allen Dingen halt für Kreuzberg ein ganz anderer. Es wird kein Maifest geben. Es wird, soweit ich das weiß, auch keine erste Mai-Demo geben. Es gibt aber durchaus schon hier und da Ankündigung unangemeldeter Demos, wo es politische Statements geben soll. zu den unterschiedlichen Themen wahrscheinlich. Wohnungsnot, Gentrifizierung sind ja Themen, die zum Beispiel hier im Bezirk immer ganz oben auf der Agenda stehen. Wie stehst du denn zu, ja, in diesen besonderen Zeiten zu solchen Demonstrationen, wenn sie denn dann stattfinden sollten? Auch als Anwalt.
Ja, der 1. Mai ist ein wichtiges Datum. Das ist der Kampftag der Arbeiter, hieß das früher, aber ich sag mal auch derer, die zu kurz kommen, die an dem Wohlstand weniger teilnehmen, die eben Wohnungsprobleme haben, die Einkommensprobleme haben, die viele soziale Probleme haben und dass das da zum Ausdruck kommt. Ich finde das auch grundsätzlich richtig, dass man das demonstriert, wie man ja auch, also die Demonstration auf der Straße ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil der politischen Willensbildung. Da bin ich ja gar nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das immer wieder gesagt, das Demonstrationsrecht und die Möglichkeit, von der Straße her auch neue Ideen in die politische Diskussion zu bringen, durch Demonstrationen, durch Verbale, durch Sprechchöre und Ähnliches, darauf aufmerksam zu machen. Das ist ein ganz wichtiges demokratisches Gut. Und deshalb ist auch der 1. Mai jetzt in diesem Jahr von allen, von denen ich bisher gehört habe, wird das so dargestellt, auch die, die da mit der Organisierung was zu tun haben. Ja, wir erkennen an, dass es eine Corona gibt und dass man Sicherheitsabstand halten muss und dass man bestimmte Voraussetzungen, die einfach notwendig sind, damit sich das nicht so schnell ausbreitet, die Pandemie, damit die Leute geschützt werden, dass sie das auch respektieren wollen und dass sie sich aber dieses Recht jetzt auf der Straße für ihre inhaltlichen Positionen zu werben und zu demonstrieren, also das nach außen zu zeigen, dass die dann in den unterschiedlichen Aktionen das praktizieren. Wenn dann der Innensenator sagt, dass die Deeskalationsstrategie dieses Jahr nicht will, dann ist das, glaube ich, dumm, weil die Deeskalationsstrategie ist ja nicht irgendwie jetzt dafür da, den Demonstranten was Gutes anzutun, wie das manchmal geschildert wird, sondern einfach, wie man möglichst friedlich das halten kann. Es ist einfach eine Erfahrung, die zum Beispiel in Hamburg bei den Demonstrationen, die da so einen großen Skandal verursachen, überhaupt nicht beachtet worden, ist eben das so auf so einem Level zu halten, dass eben schlimme Ausschreitungen mit bösen Folgen nicht stattfinden können. Und deshalb, natürlich soll der Innensenator, wenn die Leute sich jetzt nicht an das Abstandsgebot halten, wenn sie sich nicht an das Vermummungsgebot halten, was wir hier haben, also keine Maske vor dem Gesicht tragen, wenn sie sich irgendwie zusammensammeln, wenn sie sich umarmen oder einhaken oder sowas. Leute, die außerhalb des jeweiligen Haushalts leben, dann kann man darauf aufmerksam machen, dass das nicht geht. Aber jetzt zu sagen, dann gilt für uns keinerlei Deeskalation, wenn dann werden wir durchgreifen, das halte ich so falsch, wie ich immer in den Jahren das für falsch gehalten habe, wenn Innensenatoren sich vor dem 1. Mai damit profilieren wollen, dass sie nun dieses Jahr aber jegliche Gewaltanwendung unterdrücken werden. Dann wurde es meistens am schlimmsten.
Ich bin ja kein studierter Jurist. Ich habe das letztens mal am Rande mitbekommen und jetzt dich als Jurist gerne mal fragen würde, dass man Demonstration an sich ja gar nicht anmelden muss, dass es da keine Verpflichtung zu gibt, sondern ich durchaus das Recht habe zu demonstrieren, wann und wie ich das will. Und es jetzt nicht den Zwang gibt, nur wenn ich die beantragt habe, die Demonstration, und sie genehmigt wurde, dann darf ich auf die Straße gehen, sondern ich darf das auch so, weil es halt unser...
Das ist, ich will mal sagen, juristisch ausgedrückt eine Sollvorschrift. Man soll Demonstrationen anmelden, vor allen Dingen, wenn es mehr, wenn es größere Gruppen sind, weil die Straßen müssen gesperrt werden, irgendwelche Schilder müssen aufgestellt werden, also man muss den ganzen Verkehr ja umleiten, die Buslinien müssen anders laufen und so weiter. Das macht ja Sinn, das finde ich auch völlig normal und richtig, aber das heißt nicht, dass man ohne eine Anmeldung und ein Platzett dann der Verwaltung, der Innenverwaltung, die das bestimmt, dann nicht demonstrieren. Es gibt die sogenannten Ad-hoc-Demonstrationen, wo man sagt, und da ist auch immer wieder von Gebrauch gemacht worden, jetzt gegen diesen Polizeieinsatz, was ich jetzt gerade gesehen habe, jetzt demonstriere ich aber dagegen, da kann ich das ja gar nicht vorher melden. Und natürlich darf ich das und nehme dann auch mein Demonstrationsrecht in Anspruch. Also es ist für eine lang geplante, vorher und vorbereitete Demonstration, da ist das so eine Art Sollvorschriften, das sollt ihr machen, damit die Polizei gegebenenfalls sagen kann, an dem Ort machen werden wir das nicht zulassen, einsichtig oder uneinsichtig, also dass sie wirkliche Gründe dafür hat, meinetwegen, weil da ein Kinderfest stattfindet oder andere Vorkehrungen getroffen werden. Also kann man sagen, aber es ist nicht abhängig davon, dass man das genehmigt bekommt. Also wie das immer heißt, die Polizei, eine nicht genehmigte Demonstration. Nicht genehmigt gibt es nicht, sondern gibt vielleicht verboten, wenn die Polizei sagt, an dem Tag, zu der Stunde, dort dürft ihr nicht demonstrieren. Aus Ordnungsüberlegungen, die dann aber sehr häufig ja auch von den Gerichten vorher noch entweder toleriert werden, wenn man es einsieht, also wenn die Richter es einsehen, oder eben auch nicht, dann die Genehmigung. Also gesagt wird, das Verbot wird aufgehoben. Aber es ist immer ein Verbot, was aufgehoben wird. Weil die Polizei erfährt natürlich davon, auch wenn es nicht angemeldet ist, da ist was geplant mit 5.000 Teilnehmern und was das jetzt oder nicht. Und heutzutage ist auch so, die letzten 1. Mai-Demonstrationen, doch, die wurden auch nicht angemeldet. Da hat man sogar extra drauf verzichtet. Da hat aber die Polizei auch nicht gesagt, wenn sich die Leute sammeln, hier, ihr wollt hier auf eine nicht genehmigte Demo, wir zerschlagen das hier. Das ist immer im Rahmen der Deeskalationsstrategie nicht gemacht worden, weil sonst hätte man die Auseinandersetzung schon viel früher zu Beginn, noch wenn es hell ist.
Dann unter dem Aspekt wirklich interessant, inwiefern sich das morgen entwickelt, wenn von vornherein schon so eine Deeskalationsstrategie aufgekündigt wird. Ich habe das auch ja verwundernd gelesen, dass das jetzt wohl die
Strategie ist. Also ich vermute mal, dass das doch nicht so praktiziert wird, wie das jetzt aussieht, aber ich kann mich irren. Ich bin nicht Herr Kaiser.
Ja. Wir haben da vorhin mal so ein bisschen, oder du hast ja schon erzählt, dass diese vollen Maifeste, es wird ja auch von vielen halt auch als eine Kommerzialisierung des 1. Mais gesehen, im Gegensatz zu dem, was er eigentlich mal war und worum es ging, die Menschen, die dann zum Maifest gekommen sind, ja noch weniger als vielleicht mal die Krawalltouristen, die ich angesprochen habe, mit dem ganzen Hintergrund des 1. Mai und der politischen Ebene. Wie war das für dich denn so, dieser Aspekt der Kommerzialisierung des 1. Mai bis ja noch im letzten Jahr?
Ja, das fand ich auch nicht gut. Und ich war immer bei denen, die gefordert haben, den 1. Mai wieder mehr politisch zu gestalten. Also indem man auf den Bühnen zum Beispiel, die da aufgestellt waren, auch eine politische Diskussion macht, wo man jeweiligen Probleme, jetzt wäre das vor allen Dingen natürlich das Mietenproblem, also nicht nur für Wohnungsmieten, sondern auch für Gewerbemieten und so, jemand darüber redet, was man machen kann, informieren darüber und so. Also ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass möglichst viel Politik auch stattfindet. Und ich weiß auch, dass von vielen Autonomen, die dann nachher auf der 1. Mai-Demonstration waren, ganz absichtlich, weil sie so dieses Fest, diese Kommerzialisierung reines Trinken oder Saufen, muss man ja schon sagen, und da rumstehen bei so einer Band, dass die da viele das auch nicht gut fanden und dass sie deshalb ja auch die Demonstration zum Leidwesen der Polizei in diese Menge rein verlegt haben. Da ging das dann los am Oranienplatz. Und obwohl dann da rum, also in den Straßen, der Oranienstraße und der Lausitzer Straße und so, eigentlich alles voll war, nahm der Demonstrationszug für sich in Anspruch, jetzt kommen wir. Und wir haben die politischen Inhalte, wir haben die politischen Forderungen und wir wollen da auch demonstrieren. Wir lassen uns das auch von der Polizei auch nicht, aus Gründen, da ist es ja schon viel zu voll, davon abhalten. Die sind dann da durch. Am Anfang hatte man, als das zum ersten Mal war, große Befürchtungen, das wird dann Massaker und schlimmste Gewalttaten. Das war aber nie, das ist nie eingetreten, sondern die Demonstranten, die dann durch diese dichte Menge dann doch durchgelassen wurden, die haben, beide Seiten haben sich dann doch so verhalten, dass das klappt, dass das durchgeht. Also natürlich mit lauten Gewoll und Chören und aber das, ich kann mich nicht erinnern, dass es durch diese Anti-Demo gegen diese 1. Mai-Feier, gegen diese Kommerzialisierung der 1. Mai-Feier, dass da irgendwelcher Schaden angerichtet worden ist. Also das war dann plötzlich die ganz bösen Autonomen, die nur andere Leute verdreschen wollen und Krach wollen, haben das dann so irgendwie trotzdem gestaltet, dass sie da durchmischen. Und rannten zum Teil, das war nicht nur so langsam. Ich war da mehrfach da dabei und habe mir das ganz genau angeguckt. Es war wie ein Wunder, kamen die da durch.
Glaubst du, das wird sich jetzt vielleicht ändern? Also ich habe ja so ein gewisses Gefühl, dass Demonstrieren und überhaupt die politische Meinungsäußerung auf der Straße nicht erst in diesem Jahr schon so für mich gefühlt, so mit Dingen wie den Fridays for Futures Demos, also wo es halt wieder so einen Schub gibt, seine politischen Forderungen auf die Straße zu tragen. Denkst du, das wird sich auch vielleicht jetzt ab den nächsten Jahren dann auch wieder im 1. Mai widerspiegeln und die Demonstration des 1. Mai verändern?
Ich gehe davon aus, sie haben sich immer wieder verändert, kann man sagen. Also ich habe das ja schon geschildert, am Anfang fanden ja auch die Demonstrationen schon vorher statt, wo sich dann die Leute, die da feierten, richtig in den Demonstrationszug auch einreihten. Also bewegte sich die Masse dann plötzlich eben so. Und das war dann nachher anders, da wurde Demonstration eben überwiegend am Ende erst fand dann statt. Nein, natürlich, in jeder Zeit ändert sich da was. Man hat dann auch immer gesagt, die Demonstrationen und das Engagement, das politische Engagement der jungen Leute lässt nach, findet immer weniger statt. Friday for Future ist das der Gegenbeweis. Also es zu allen möglichen Themen, aber ich habe die auch sehr unterstützt, unterstütze sie auch. Ich war bei mehreren der Demonstrationen da auch zum Teil dabei, soweit ich das mit Rollator konnte. Ich bin da von überzeugt, dass sich da auch wieder was verändern wird. Und ich hoffe, dass die Grünen zum Beispiel da auch wieder versuchen, auch das Politischere mehr da reinzutragen, auch in die Festmeilen. Das ist ja nicht nur eine Meile, sind ja viele Straßen. Und ich habe das bedauert, dass sich die Grünen zum Beispiel, die hatten immer einen Stand auch auf Mariannenplatz, der dann auch umlagert wurde, wo man sich auch einiges hat einfallen lassen an Diskussionsrunden und da hat man dann sowas dahingestellt, wo dann alles Mögliche war, dass das auch wieder mehr kommt. Also aus verschiedenen Gründen ist das dann in den letzten Jahren nicht mehr praktiziert worden, aber es gab auch immer grüne Stände. Aber ich hoffe, dass die Grünen da nach wie vor eine führende, wichtige Rolle auch spielen werden.
Das hoffe ich auch. Ich habe fast das Gefühl, das ist so ein schönes abschließendes Wort fast schon. Ich bin mir gerade so überlegen, irgendwie, was mir noch so einfällt. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, Dinge, die ich dich fragen wollte. Und du hast da eigentlich schon alles mit abgedeckt aus deinen Erzählungen und unserem Austausch gerade. Insofern, finde ich, haben wir einen guten Blick auf die Geschichte des 1. Mai geworfen. Ja. Und vielen Dank dafür.
Vielleicht nur noch abschließend, weil ich vorher die etwas auch schlecht beurteilt habe, diese Demonstrationen, die der DGB oder die Gewerkschaften da machen. Ich meine, wenn man mal dahin geht zu den 1. Mai-Demonstrationen, die ja jetzt in der Regel da irgendwo am Brandenburger Tor oder so stattfinden, da gingen die dann zum Schöneberger Rathaus, also so zu den offiziellen Stellen. Also so der richtige Kampfgeist, der ist da auch nicht zu Hause. Also das muss man auch eher als so ein Mai-Spaziergang oder so als
beurteilen. Das ist eine Pflichtveranstaltung, die so gemacht wird, aber wo nicht
mehr. Ja, weil also das sind eben auch viele Gewerkschaftsmitglieder und da wollen wir doch auch mal aktiv sein und nicht nur in unseren Gewerkschaftskrümmel, jetzt treten wir auch mal nach außen. Aber dass da viele mitmachen und einiges auch organisiert an Teilnahmen, aber dass das die Leute jetzt da antörnt, wird das, glaube ich, weniger. Also ich will damit sagen, da hat sich so Grundlegendes eigentlich nicht verändert zu dem, warum wir eigene Demonstrationen, also die Linken jetzt eigene Demonstrationen wollten und auch brauchten.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, die Themen auf jeden Fall werden in den nächsten Jahren mannigfaltiger, für die es sich lohnt, auf die Straßen zu gehen und den Wandel, den es braucht, der braucht auf jeden Fall eine Stimme auf der Straße und ich hoffe auch, dass wir als Grüne diese Stimme ja mit sein werden und mit moderierend und halt auch Dinge voranbringend dabei sind.
Ja, auch unsere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Also wir haben Einfluss darauf, wie das Maifest gestaltet wird. Schließlich ist die Bezirksbürgermeisterin eine Grüne. Ja. Und auch auf Landesebene können wir das beeinflussen und wir können dadurch diese Möglichkeiten, die man hat als Partei, die zwischen stark ist und auch in der Stadt stark verankert ist, auch in der politischen Verantwortung da ist, natürlich Möglichkeiten schaffen, die man sonst, wo man große Schwierigkeiten hat, das zu finanzieren oder organisatorisch hinzukriegen. Und da soll man sich nicht zurückziehen, sondern man soll mit anderen dabei sein. Da kann man dann auch Bündnisse schließen, auch mit Leuten aus anderen Parteien, soweit die dazu passen. Also auf keinen Fall jetzt mit der AfD oder Rechten.
Definitiv nicht.
Aber die haben sich da auch nicht blicken lassen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo mal auch nur eine Fahne oder sowas gibt.
Naja, ich glaube, dieses Spektrum hat ja schon seit längerer Zeit zumindest so auch am 1. Mai ihre Demonstration, ich glaube dann in Köpenick oder dergleichen, ich weiß gar nicht, so in bestimmten Ecken von Berlin. Dann glücklicherweise mit sehr viel weniger Teilnehmern, aber ich erinnere mich auch daran, dass es durchaus immer auch eine Fraktion von Aufrufen gab, die zu diesen Demonstrationen als Gegendemonstranten hinzufahren. Also auch die Rechte hat durchaus den Tag genutzt und versucht zu mobilisieren. Aber ich glaube, glücklicherweise nie so richtig geschafft, den Tag zu nutzen.
Nee, jedenfalls in der Innenstadt wenig merkbar, wo die Kreuzberg schon war. Also das ist auch einer meiner Parolen immer wieder gewesen. Wir überlassen den Rechten die Straßen in Kreuzberg, Friedrichshain, also wo ich als Abgeordneter war, nicht. Wir werden alles tun, die wollen wir hier nicht sehen. Also jedenfalls nicht öffentlich.
Ja.
Also jetzt demonstrierend ähnlich. Und ich glaube, bis auf ein oder zweimal ist das auch gelungen. Also in dem so mobilisiert worden ist, dass die dann nicht mehr kamen oder vom Antreteplatz nicht losgemarschiert sind. Und das ist ja auch das gute Recht, das muss man nicht irgendwie Gewalt heißen, das muss einfach Präsenz heißen. Dass mehr Präsenz an welchen ist, die das ablehnen und schrecklich finden, als dass die dann dahin kommen.
Ja, also zur Meinungsfreiheit gehört ja auch, dass wir ihre Meinung hier vielleicht nicht haben wollen. Also, wir haben dürfen, aber wir sie jetzt hier nicht haben
wollen. Das wollen wir hier nicht hören und die Straße gehört euch nicht.
Ja. Okay. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank. Dann einen frohen Tanz in den Mai. Morgen ist es ja soweit.
Genau. Ich hoffe. Ja, ich werde morgen, morgen soll ja doch ein bisschen besseres Wetter sein. Das ist übrigens häufig so gewesen, dass an den Tagen vorher immer schlecht war. Man dachte, das wird ein ganz verregneter 1. Mai war. Plötzlich war die Sonne da.
Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es in den letzten Jahren einen 1. Mai gab, der schlechtes Wetter hatte.
Ja. Mal schauen. Also,
ich werde mir das morgen auch mal
anschauen.
Genau.
Das ist auch mein Rezept gegen Corona. Möglichst viel an der frischen Luft und die Lebensgeister wecken, dann werden die hoffentlich die Corona auch verscheuchen.
Dann bleib gesund und ja, pass auf dich auf und hoffentlich auch ganz bald wieder zu einem anderen spannenden Thema.
Okay. Machen wir.
Ja.
Viel Erfolg beim Zusammenschauen.
Danke. Tschüss.